William, bist du ein aufmüpfiger Jugendlicher gewesen?
Ja, ich glaube, ich bin tatsächlich ein aufmüpfiger Jugendlicher und auch ein aufmüpfiges Kind gewesen. Ich mag mich an einige Schulhofprügeleien erinnern. Es hat sich dann irgendwann gelegt, glaube ich, so im Laufe meiner Pubertätsphase. Aber doch, ja, ich bin aufmüpfig gewesen.
Okay, heute reden wir nämlich über ein Gericht, wo bei dritter Gewalt noch nie ausführlich Thema war, und zwar das Jugendstrafgericht. Willkommen bei der dritten Gewalt, dem Justizpodcast von der Republik. Mein Name ist Sharon Martin und bei mir ist heute der William Stern. Er ist freischaffender Gerichtsreporter für die Republik. Und wir zwei, wir vertreten Brigitte und Boas. Die beiden sind in ihrer wohlverdienten Sommerpause. Im heutigen Fall geht es um einen 14-jährigen Jugendlichen und ums Jugendstrafrecht. Wieso, dass es so wenig Chancen gibt, vom Jugendstrafgericht zu berichten und wie sich das Jugendstrafrecht von dem für Erwachsene unterscheidet, das erzählt mir heute der William Stern. Hoi, William.
Hoi, Sharon.
Im heutigen Fall geht es um einen 14-jährigen Jugendlichen. Wir nennen ihn hier Simon Kuster. Er heisst eigentlich anders. Und der Simon Kuster ist am 2. November 2020 sehr abrupt aus seinem Alltag gerissen worden.
Ja, genau. Der Simon Kuster ist ein 14-jähriger Jugendlicher gewesen, damals, wie du gesagt hast. Und an dem Tag, an dem 2. November 2020, ist er von mehreren Polizisten direkt aus dem Unterricht im Internat, wo er damals war, abgeführt worden. Man muss es so sagen, es sind ihm Handschellen angelegt worden. Und die Polizisten haben anschliessend in Untersuchungshaft verbracht. Und zwar während 4 Tagen.
4 Tage Untersuchungshaft, das ist schon recht heftig. Was ist ihm denn vorgeworfen worden?
Ja, die Untersuchungsbehörden haben ermittelt wegen einem Brand an der Schule, wo der Simon Kuster auch gegangen ist, an dem Internat. Genaueres dazu weiss ich nicht, weil die Ermittlungen sind dann tatsächlich auch kurz darauf eingestellt worden.
Aber der Vorwurf hat also gelangt, um ihn in Handschellen aus dem Klassenzimmer abzuführen. Ein 14-jähriger Jugendlicher, ist das verhältnismäßig?
Wenn du mich fragst, nein. Das war auch dann Thema an der entsprechenden Gerichtsverhandlung. Es ist dann so gewesen, dass sich eben die Ermittlungen zwar nicht erhärtet haben und eingestellt worden sind bezüglich dem Brand, aber tatsächlich sind im Laufe von der Untersuchung gegen den Simon Kuster sind andere Vorwürfe auftaucht.
Was ist denn noch passiert?
Ja, es ist eigentlich schlussendlich vor allem um eine Nacht gegangen. Ja, je nachdem, wie man es nimmt, entweder verhängnisvolle oder vielleicht sogar auch abenteuerliche Nacht, wo der Simon Kuster zusammen mit einem Mitschüler und einer Mitschülerin auf Kurve gegangen ist. Also sie sind aus dem Internat am Abend oder irgendwann in der Nacht abgehauen, haben eigentlich ursprünglich ein Auto vom Vater vom einen Mitschüler aus der Garage rausschnappen und mit dem so ein bisschen eine Spritztour machen. Das hat dann nicht geklappt. Dann haben sie unabgeschlossene Velos genommen und sind mit denen von Zug nach Bar, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, gefahren. Sie waren also besoffen gewesen, bekifft gewesen. Dann später haben sie noch versucht, abgestellte Autos am Strassenrand, unabgeschlossene Autos, zum Laufen zu bringen. Das ist irgendwann tatsächlich dann auch gegangen, das ist gelungen. Wobei, offenbar haben sie gar nicht können fahren. Also, offenbar haben sie gar nicht gewusst, wie man eine Kupplung richtig betätigt. Und dementsprechend schnell ist dann das Auto auch wieder abgelegen. Sie haben es dann auch wieder zurückgeschoben, das eine Auto zurück in die Parklücke. Und dann schlussendlich haben sie auch noch in einem Kiosk versucht, den Kiosk aufzubrechen und eine Zigarette zu stellen. Das hat dann nicht geklappt. Sie sind offenbar dann doch nicht so geübte Diebe gewesen. Und dann, kurz vor 4:30, sage jetzt wieder zurück, ins Internat. Das ist offenbar so die spätest mögliche Zeit, wo man hat müssen zurück sein, bevor man dann entdeckt worden ist von irgendwelchen Aufsehern.
Es klingt wie so nach einer Szene aus so einem Arthouse-Coming-of-Age-Film sogar.
Ja, ich hab auch daran gedacht. Ich habe mich schwach erinnert an irgendwelche Szenen von, weiss ich nicht, von irgendwelchen französischen Filmen aus den 70er Jahren, wo da irgendwelche Teenager Nacht von ihrem Leben haben, ohne an die Konsequenzen zu denken, wo das womöglich zur Folge hat. In dem Fall, beim Simon Kuster, sind dann die Konsequenzen doch auch noch beträchtlich gewesen.
Der Simon Kuster hat also schon einiges ausgefressen. Ist das Verhalten auch der Grund gewesen, wieso er überhaupt im Internat gelandet ist?
Ja, vermutlich schon. Er ist offenbar so etwas gewesen, wo man früher wahrscheinlich Problemschüler genannt hat. Also jemand, der nicht klarkommt mit seiner Umgebung, der nicht klarkommt mit der Struktur. Es ist einmal eine Diagnose gestellt worden von einer hyperkinetischen Störung vom Sozialverhalten. Das ist eine Kombination von einem ADHS und einer Störung vom Sozialverhalten. Er hat sich schlecht können konzentrieren. Kognitiv ist er nicht beeinträchtigt, das ist noch wichtig zum erwähnen. Also, aber seine Schulnoten sind natürlich dementsprechend schlecht gewesen. Er ist immer wieder angeeckt, ist irgendwie in Konflikt und Konfrontationen reingekommen, bis dann schlussendlich eben der Entscheid gefallen ist, über die Mutter und über die Behörde den Simon Kuster in ein Internat zu verschicken, in ein Wocheninternat. Das heisst, am Wochenende hat er nach Hause kommen zu der Familie. Und in dieser Familie ist es ihm offenbar, das ist offenbar so ein sicherer Hafen gewesen für den Simon Kuster. Er hat eine enge Beziehung zu seiner Mutter gepflegt und zu seiner Schwester. Der Vater, die Vaterfigur, die ist nicht mehr präsent gewesen im Leben vom Simon Kuster. Der hat sich irgendwann einfach verabschiedet.
Seine Mutter ist auch an der Verhandlung gewesen. Du bist auch an der Verhandlung gewesen. Wo hat denn die stattgefunden?
Die Verhandlung hat am Jugendgericht in Zug stattgefunden. Das ist im gleichen Gebäude, wie auch Verhandlungen im Erwachsenenstrafrecht stattfindet, in Zug. Es ist aber sehr außergewöhnlich, muss man dazu sagen, dass ein Reporter vom Jugendgericht berichtet.
Also es ist außergewöhnlich, dass du überhaupt dort hast können dabei sein an dieser Verhandlung. Darum ist es auch noch nie Thema gewesen, da im Podcast. Weil meistens findet Verhandlungen am Jugendstrafgericht unter Ausschluss von der Öffentlichkeit statt, oder?
Genau. Dahinter steht die Überlegung, dass man junge Menschen, also Kinder oder Jugendliche, auch ein Stück weit schützen will, ihre Persönlichkeit. Und dass die öffentlichen Interessen, dass die weniger stark zu gewichten sind als der Schutz von der Persönlichkeit von diesen jungen Menschen.
Wie ist es zu dem gekommen, dass jetzt du hast können dabei sein?
Das weiss ich ehrlich gesagt gar nicht so genau. Die entsprechende Jugendrichterin, die Gerichtspräsidentin, hat am Beginn von der Verhandlung gesagt, dass es außergewöhnlich sei, dass sie jetzt außergewöhnlicherweise die Verhandlung am Jugendgericht öffentlich führt. Über die Gründe dazu hat sie nicht so viel gesagt.
Also ist dein erster Fall am Jugendgericht gewesen. Ist das ein anderes Erlebnis als wenn Erwachsene auf der Anklagebank stehen?
Die Atmosphäre ist deutlich angenehmer gewesen. Es ist eine Atmosphäre gewesen, die weniger konfrontativ gewesen ist. Man ist auf eine Art sehr empathisch miteinander umgegangen. Und zwar auch gegenüber der Staatsanwaltschaft, beziehungsweise im Jugendstrafrecht heisst es Jugendanwalt. Also es hat eine Szene gegeben vor der Verhandlung im Foyer, wo der Simon Kuster, seine Mutter, sein Verteidiger und eben der Jugendanwalt, also der Staatsanwalt, zusammengestanden sind und in einem recht lockeren und entspannten, leicht nervösen, aber doch lockeren und entspannten Tonfall miteinander plaudert haben. Und der Jugendanwalt hat gefragt, wie es dann Simon Kuster aktuell gehe und wie er sich fühle. Und das, man hat gemerkt, das ist von einem anderen Geist beseelt, dass so ein Jugendgerichtsverfahren, der Grundsatz ist der, dass alles fürs Kindeswohl sollte gemacht werden, oder beziehungsweise das Wohl vom Jugendlichen, dass das im Zentrum steht.
Also, dass alle Beteiligten eigentlich das Beste wollen für den Beschuldigten, jetzt in dem Fall den Simon Kuster.
Genau, dass man den betroffenen Jugendlichen auf einen guten Lebensweg will können bringen. Eine Resozialisierung, also eine Wiedereingliederung, sind da sicher Stichworte. Einfach, dass man wieder auf den gesellschaftlich akzeptierten Pfad zurückfindet. Das steht so ein bisschen im Zentrum.
Gehen wir doch nochmal zurück zu dieser Nacht. Also er hat Velos geklaut, oder die Gruppe, wo er dabei war, hat Velos geklaut und versucht, ein Auto zum Laufen zu bringen, versucht, in den Kiosk einzubrechen. Wie hat sich denn der Simon Kuster zu diesen Taten geäussert vor Gericht?
In den Befragungen im Vorfeld, also im Vorverfahren und am Gericht, hat er offenbar seine Rolle ein bisschen in den Hintergrund zu stellen versucht. Also er hat von sich gesagt, er sei ein Mitläufer gewesen bei dieser nächtlichen Spritztour, dass eigentlich vor allem der Mirko, wir haben den Mirko im Text, dass er der Anführer gewesen sei von dieser Gruppe. Er sagt zum Beispiel auch, dass er gar nicht in dem Auto gesessen sei, wo sie versucht haben zu entwenden. Er sagt auch, dass er es nicht gewesen sei, wo mit dem Messer an dem Kioskschloss umhantiert hätte. Das wissen wir wie nicht so genau, ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht oder ob das Behauptungen gewesen sind, die vielleicht konträr zum wahren Sachverhalt stehen. Der Mirko, der andere Jugendliche, gegen das Separatsverfahren am Laufen gewesen, soviel ich weiss, hat offenbar deutlich anders ausgesagt in seinen Einvernahmen.
Nebst diesen nächtlichen Taten sind ja noch weitere Anklagepunkte dazugekommen, die auch am Internat passiert sind. Und zwar sind das Tätlichkeiten gewesen. Er hat jemanden bedroht und genötigt.
Genau. Der Simon Kuster hat das so vor Gericht dargestellt, dass es offenbar in dem erwähnten Internat ein recht brutales Spiel gegeben hätte, wo man sich auf dem Pausenplatz gegenseitig getreten hat. Das hätte offenbar irgendwie zum Alltag von diesen Schülern, ich weiss nicht, ob es auch Schülerinnen gewesen sind, dazugehört. Und bei einem von diesen Spielen hat er einem Mitschüler so heftig zwischen die Beine getreten, also in Unterleib, und auch geschlagen, dass der schlussendlich sich hat müssen übergeben. Es sind dann auch, leichte Verletzungen, aber doch Verletzungen festgestellt worden später bei dem Jugendlichen. Und das bestreitet der Simon Kuster auch nicht, die Taten. Das gibt er zu und er gibt so also halbe zu, gibt er auch, dass er den gleichen Mitschüler bedroht hätte, mit einem Messer.
Ein Teil von diesen Sachen hat der Simon Kuster ja zugegeben sogar. Was hat denn die Staatsanwaltschaft für ein Strafmass gefordert?
Also die Staatsanwaltschaft, die eben im Jugendstrafrecht Jugendanwalt oder die Jugendanwältin ist und durch sie oder ihn verkörpert wird, hat eine Strafe einerseits gefordert, und zwar eine Strafe von einer persönlichen Leistung von 10 Tagen. Jetzt muss man ein bisschen ausholen, im Jugendstrafrecht ist bei unter 15-Jährigen keine Gefängnisstrafe vorgesehen und auch keine Geldstrafe. Stattdessen gibt es so ein abgestuftes Verfahren. Die leichteste Strafe ist ein Verweis. Das ist eine Art gelbe Karte im Fußball, die keine grösseren Konsequenzen hat. Dann kommt eine persönliche Leistung. Das heisst, man muss ein paar Tage zum Beispiel in einer sozialen Einrichtung arbeiten, also etwas fürs Gemeinwohl machen. Dann gibt es auch noch einen Buss. Allerdings nur bis maximal 2000 Franken. Der Freiheitsentzug als Strafe, also als Gefängnis, sieht das Schweizer Jugendstrafrecht erst ab 15 vor. Also ab dem 15. Lebensjahr. Und auch dann nur bis zu einem Jahr Gefängnis. Mhm. Ab 16 sind dann bis 4 Jahre Freiheitsentzug möglich. Jetzt beim Simon Kuster hat der Jugendanwalt eben eine persönliche Leistung von 10 Tagen gefordert. Was relativ viel ist. 10 Tage eben irgendwie bei einer sozialen Einrichtung oder zum Beispiel Vorträge müssen halten vor einer Schulklasse, also vor den jüngeren Kindern zum Beispiel. Das ist sozusagen das, was auf der Strafenseite gefordert worden ist vom Jugendanwalt. Jetzt ist aber, wie wir vorhin gesagt haben, der Fokus am Jugendgericht sind nicht Strafen, sondern Schutzmassnahmen. Also man fokussiert sich auf die Entwicklung, auf die weitere Entwicklung vom Jugendlichen. Und mit diesen Schutzmassnahmen versucht man, den in die richtige Bahn zu lenken.
Und was hat jetzt der Jugendanwalt in dem Fall für den Simon Kuster gefordert?
Der Jugendanwalt hat eine Unterbringung gefordert, in einer geeigneten Einrichtung einerseits und andererseits eine ambulante Behandlung, also eine Therapie. Und jetzt muss man dazu sagen, die Macht vom Jugendanwalt ist so gross, dass er das schon vorsorglich anordnen kann. Und zwar auch gegen den Willen vom Jugendlichen. In dem Fall ist jetzt der Simon Kuster und sein Verteidiger und seine gesetzliche Vertretung, also seine Mutter, sind einverstanden gewesen, auch mit diesen vorsorglich angeordneten Schutzmassnahmen. Das heisst, er ist also schon zum Zeitpunkt von dieser Gerichtsverhandlung, die ich besucht habe, ist er schon fremd platziert gewesen in einer Einrichtung. Unter der Woche zumindest, hat er dort gewohnt und ist in die Schule gegangen.
Das ist aber nicht das Internat gewesen, wo er schon vorher in die Schule gegangen ist. Nein. Das ist ein anderer Ort gewesen.
Genau, das ist kein Internat gewesen, das ist wirklich eine Einrichtung gewesen, wo spezialisiert gewesen ist für Jugendliche, junge Erwachsene, die aus welchen Gründen auch immer Mühe haben mit dem schulischen Alltag, mit dem Lehralltag. Er hat dann auch ein bisschen erzählt von dort und er hat gesagt, er sei zwar auch dort nicht frei, hat er gesagt, vor Gericht. Also auch dort gäbe es Einschränkungen, aber es sei also deutlich besser als im Internat zuvor.
Ist eigentlich gar nicht so unglücklich gewesen über die Strafe, die er jetzt hätte sollen bekommen für die Taten, die er im Internat begangen hat?
Ja, ich weiss nicht, ob ich es so formulieren würde. Ich glaube, er wäre tatsächlich noch glücklicher gewesen, wenn er auch nicht in dieser entsprechende Einrichtung sein wäre. Aber eben nochmal, das sind Massnahmen, das ist keine Strafe. Das sind Schutzmassnahmen. Da trennt man auch relativ klar im Jugendstrafrecht zwischen diesen Schutzmassnahmen und der Strafe. Und hinsichtlich von der Strafe, also die persönliche Leistung von diesen 10 Tagen, da ist er schon nicht ganz damit einverstanden gewesen. Auch sein Verteidiger hat dann vor Gericht gesagt, ja, das sei also ein bisschen viel. Die 10 Tage und hat weniger gefordert vom Gericht.
Wie lange muss er denn dort bleiben?
Ja, das ist unklar. Das Gericht hat dann in seinem Urteil die Unterbringung bestätigt und nebendran auch noch eine ambulante Behandlung, also eine Therapie, aufgrund von dieser hyperkinetischen Störung vom Sozialverhalten. Es ist nicht ganz klar, wie lange die Unterbringung und die Therapie wird dauern. Das Gesetz sagt einfach, dass die Schutzmassnahmen nicht länger als bis zum 25. Lebensjahr dürfen gehen. Ich glaube, das ist jetzt im Fall von dem Simon Kuster ist das kein Thema, dass es so lange gehen soll. Aber das wird wahrscheinlich, ja, für eine gewisse Zeit wird er in dem speziellen Setting müssen sein.
Zusätzlich zu dieser Unterbringung hat das Gericht auch noch über das Strafmass befunden.
Genau. Also nach einer doch recht langen Beratung von ungefähr 4 Stunden ist dann das Gericht zur Einigung gekommen, dass sie für den Simon Kuster eine Strafe von 7 Tagen persönlicher Leistung fordert. Das ist ein bisschen weniger als von der Staatsanwaltschaft bzw. von der Jugendanwaltschaft beantragt. Die haben ja 10 Tage gefordert. Das erklärt sich dadurch, dass das Gericht schlussendlich nur noch 3 Tatbestände als erwiesen erachtet hat, und zwar die mehrfach versuchte Entwendung von einem Auto, die einfache Körperverletzung gegenüber seinem Mitschüler und eine mehrfache versuchte Nötigung von Simon Kuster gegenüber dem gleichen Mitschüler. Und die anderen Vorwürfe sind dann auch fallen gelassen worden aus Mangel an Beweis in dubio pro reo.
Was haben wir alles gehabt? Also der versuchte Einbruch in Kiosk und das Stellen von Velos und auch der Verdacht, der ja eigentlich überhaupt zu seiner Verhaftung geführt hat, nämlich der Verdacht, dass er etwas mit dem Brand an der Schule zu tun hat.
Ja, der Verdacht hat sich nicht erhärten in der Untersuchung. Es ist aber nicht ganz folgenlos geblieben für den Simon Kuster, muss man sagen, weil er muss einen guten Teil von den entstandenen Untersuchungskosten tragen. Also offenbar sind recht umfangreiche Ermittlungen gemacht worden im Rahmen von der mutmaßlichen Brandstiftung am Internat. Und der Simon Kuster muss jetzt einen Grossteil von diesen Kosten übernehmen. Das ist ihm aufgehalst worden vom Gericht. Das ist bemängelt worden von seinem Verteidiger. Weil es ist wirklich eine grosse Summe. Also, ich kann es mal sagen, es sind insgesamt, auch noch mit den Anwaltskosten vom Geschädigten, ist das die staatliche Summe von 23.070 Franken, die er muss zahlen, sobald es ihm seine wirtschaftliche Lage erlaubt, wie es einmal heisst.
Das ist eine rechte Hypothek für so einen Jugendlichen. Er muss seine Mutter dann da einen Teil dran zahlen? Oder kann sie nicht belangt werden für das?
Das ist in der Theorie möglich. Das Jugendstrafrecht kennt die solidarische Übernahme durch die Erziehungsberechtigten. Es gibt aber Voraussetzungen. Und zwar muss ein Fehlverhalten in der Erziehung festgestellt werden. Und das Gericht hat sich da klar dagegen entschieden, gegen die solidarische Haftung von der Mutter, weil sie kein erzieherisches Fehlverhalten können feststellen in dem Fall.
William, danke vielmals, dass du uns von dem Fall vom Jugendgericht erzählt hast. Das war die dritte Gewalt, der Justizpodcast von der Republik. Heute einmal mit dem Gerichtsreporter William Stern. Wir freuen uns immer noch über Rückmeldungen, über Fragen und Anregungen. Schreiben Sie uns doch eine E-Mail an audio@republik.ch oder Sie können uns eine Sprachnachricht schicken an 079 507 60 59. Die Nummern, die finden Sie auch im Episodenbeschreib. Mein Name ist Jérôme Martin. Ich würde mich freuen, wir hören uns wieder.